Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich spreche heute mit Jana, die schon sehr jung an Krebs erkrankt ist. Hallo liebe Jana und herzlich willkommen.
Hi, schön, dass ich hier sein kann.
Du schreibst sehr authentisch auf deinem Instagram-Kanal und stellst dir dabei selber Fragen wie, werde ich Kinder haben können oder kann ich meine linke Brust dauerhaft behalten? Das ist nur ein Beispiel und es stehen natürlich auch noch viele andere Fragen da. Mhm. Aber was mir aufgefallen ist natürlich, dass das Fragen sind, die sich normalerweise Menschen, die erst Mitte 20 sind, nicht stellen. Viel eher geht es ja in dem Alter darum, wohin man sich beruflich orientiert, um Partnerschaft, um Familiengründung, um vielleicht um das Reisen. Liebe Jana, bei dir wurde ja vor ein paar Monaten Brustkrebs diagnostiziert. Ja. Wie war das?
Auf jeden Fall ein ganz schöner Schock. Das ist ja absolut nichts, wo man jetzt in dem Alter irgendwie mitrechnet. Also das ist, ich habe immer gesagt, das war gar keine Option, Krebs zu bekommen. Mhm. Also das hat gar keine Rolle gespielt. Ich habe mir da gar keine Gedanken zu gemacht und deswegen ist es dann schon was, was ja alle möglichen Pläne ganz schön crasht, also sowohl Familie, Partnerschaft, beruflich, was man dann alles erstmal überdenken muss und wieder gucken muss, wie man sich dann sortiert hinterher.
Absolut. Wie alt bist du, Jana, wenn ich das fragen darf?
Ich bin jetzt 26 und ich habe die Diagnose letztes Jahr mit 25 bekommen.
Ja, also ich kann mich noch gut dran erinnern, mit 25, da war ich gerade ganz frisch Mutter geworden und ich habe studiert und also das sind ja bestimmt Dinge, die ja vielleicht auch in deinem Lebensplan vorhanden waren. Wie war denn dein Leben, bevor du die Diagnose erhalten hast?
Also ich habe auch studiert, ich war im Jurastudium, also habe gerade für mein erstes Staatsexamen gelernt, ich habe mich sozial engagiert in einem Verein für Bildungsgerechtigkeit, war da oder bin da immer noch erste Vorsitzende. Ich habe viel Sport gemacht, war in Bewegung, bin gelaufen, war im Fitnessstudio. Also würde sagen, relativ normales Leben, was man so mit Mitte 20 oft führt.
Ja. Und als du dann die Diagnose erhalten hast, also hast du vorher irgendwie körperliche Veränderungen bemerkt?
Ja, also bei mir hat das angefangen oder ich habe das dadurch gemerkt, dass ich immer mal wieder so ein Stechen in dem Achselbereich hatte. So, es war so Ende Juli letztes Jahr und ich habe mir da erst gar nicht so viel bei gedacht. Ist ja manchmal so, dass einem so irgendwas wehtut und dann ist es nach ein paar Tagen einfach von selber wieder weg und war nichts so. Und ich habe da aber schon drüber nachgedacht, habe immer gedacht, ob das ein Lymphknoten ist oder keine Ahnung. Und habe immer versucht, in der Achsel irgendwie was zu fühlen und habe aber selber nichts getastet. Aber ich bin natürlich auch kein Arzt, ich weiß auch nicht, wie sich ein veränderter Lymphknoten anfühlt. Und dann lag ich ein paar Tage später, nachdem das erste Mal irgendwie aufgetreten ist, morgens im Bett und lag auf der Seite und hatte dann auch so ein Stechen und hatte das aber in der Brust. Und dann habe ich da mit der Hand hingefasst und habe direkt gemerkt, dass da ein Knoten ist. Und ich bin dann direkt an dem Morgen auch durch den strömendsten Sommerregen zur Frauenärztin gefahren. Und die haben dann natürlich diesen Knoten sich auch angeguckt, haben einen Ultraschall gemacht und haben aber auch gesagt, ach, das wird sie wahrscheinlich nicht sein. Sie sind ja 25 und ist nichts in der Familie irgendwie. Und deswegen wird das wahrscheinlich ein Fibroadenom sein. Und die haben mich dann aber jetzt zur Sicherheit mal ins Brustzentrum überwiesen, weil das ein bisschen komisch war, dass es mir nicht vorher mal aufgefallen ist. Also dieser Knoten war halt schon so 2 Zentimeter groß, als ich den getastet habe. Und es war ein bisschen komisch, dass der nicht beim Duschen mal aufgefallen ist oder so. Und deswegen war der Verdacht, ob der vielleicht doch ein bisschen schnell gewachsen sein könnte. Und das ist halt nicht so gutes Zeichen dann. Und nur quasi, um das zur Sicherheit mal abzuklären, dass das nicht der Fall ist, bin ich dann ins Brustzentrum überwiesen worden. Und da sind dann weitere Untersuchungen gefolgt und dann am Ende auch die Diagnose.
Das klingt für mich so, als würdest du von deiner Frauenärztin auch direkt ernst genommen worden sein. Viele erzählen, die gerade noch sehr jung sind und an Krebs erkranken, dass das erstmal so abgetan wird. Aber das war bei dir nicht so, oder?
Ich habe das Gefühl, es war so eine Mischung. Also sie hat das schon ernst genommen in dem Sinne, dass sie sich das angeguckt hat. Und also ja, würde ich sagen, ja. Aber gleichzeitig war das nicht so eine richtige Option, dass ich Krebs haben könnte, hatte ich das Gefühl, sondern es war so, ja, naja, also, dass da schon mit so einer Brille drauf geguckt wurde von, sie sind 25 und haben familiär keine Vorbelastung. Hm. Das wird schon nicht sein, so. Hm. Also, sie meinte auch zu mir, ja, fahren Sie nach Hause, beruhigen Sie sich. Und die haben mir zwar den Termin im Brustzentrum gemacht, der war aber auch erst 3 Wochen später. Oh. Also da man hat gemerkt, dass da keine Eile dahinter war. Und auf der Überweisung, die ich bekommen habe, stand auch nur Verdacht auf Fibroadenom.
Okay, also, ja. Man sagt ja eigentlich, dass der Krebs nicht wehtut, aber das war dann bei dir anders, ne?
Ja, das war bei mir tatsächlich anders. Also ich hatte sowohl Schmerzen in dem Lymphknoten nachher, das hat sich auch die Wochen, bis ich dann im Brustzentrum war, immer wieder durchgezogen, dass ich immer wieder so ein kurzes Stechen hatte, sowohl in dem Lymphknoten als auch in dem Bereich, wo der Tumor lag. Und mir wurde nachher auch gesagt, dass das einfach Wachstumsschmerzen sind, quasi vom Krebs, der wächst. Und ich kenne inzwischen auch mehrere Leute, die das hatten. Ich finde nur wichtig, dazu zu sagen, dass es eben nicht wehtun muss. Mhm. Also es kann, aber es muss eben nicht. Also dass man sich nicht denkt, oh Gott, ich habe jetzt einen Knoten, aber der tut ja nicht weh, dann kann das kein Krebs sein. Ja. Das eben auch nicht, aber
ja, genau. Wie waren denn die 3 Wochen für dich, die du warten musstest? Also hast du dich erstmal so ein bisschen beruhigt gefühlt, nachdem du bei der Frauenärztin warst? Oder hattest du die ganze Zeit irgendwie die Sorgen im Nacken sitzen?
Also ich hatte schon die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl. Und ich habe auch an dem Tag, also ich war dann erstmal raus auch irgendwie an dem Tag. Mhm. Ich wollte eigentlich irgendwie Uni machen auch und saß dann aber irgendwie nur am Schreibtisch und habe gegoogelt und habe mir irgendwie den Wikipedia-Artikel durchgelesen zu Brustkrebs, weil ich irgendwie doch ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Und ich weiß noch, dass ich auch so eine Stelle abfotografiert habe, wo man eben sieht, wo häufig halt, also in welchen Brustbereichen am häufigsten Brustkrebs auftritt. Und das war bei mir halt irgendwie genau der Bereich. Und trotzdem habe ich aber irgendwie gedacht, ah ja, das wird sich halt in 3 Wochen klären. Also ich habe halt selber versucht, auch es mir schön zu reden, aber ich glaube, so ein schlechtes Bauchgefühl hatte ich eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Und ich habe zwischendurch auch echt mit einer Freundin telefoniert und habe echt geweint und die meinte, boah, frag die doch mal, ob das schneller geht. Und dann hatte ich aber auch irgendwie ein zu schlechtes Gewissen, dann nochmal anzurufen. Und ich dachte mir, naja, wahrscheinlich wird das halt nicht sein und dann machst du da so ein Drama und da kommen Leute, bei denen das wirklich was ist, später dran. Und deswegen habe ich dann die 3 Wochen irgendwie ausgesessen, aber immer mit einem schlechten Bauchgefühl.
Ja. Gibt es denn, weil du gerade sagst, du hast das gegoogelt, gibt es denn Stellen an der Brust, wo Brustkrebs häufiger auftritt?
Ja, es gibt so, also die Brust kann man ja in 4 so Quadranten einteilen und dann eben die Brustwarze. Und am häufigsten ist es wohl quasi in dem oberen, äußeren Quadranten. Und da saß es bei mir auch.
Und hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Knoten größer geworden ist in den 3 Wochen?
Ich weiß das nicht genau. Also ich hatte zwischendurch immer das Gefühl, es wächst. Ich habe irgendwie auch versucht, das festzuhalten oder zu versuchen, das irgendwie zu messen, aber man kann das selber irgendwie nicht richtig, weil es jetzt, also es war jetzt nicht, dass man gesagt hat, boah, der war jetzt 5 Zentimeter groß oder so. Also der ist nachher im Brustzentrum in einer ähnlichen Größe gemessen worden, deswegen so furchtbar viel gewachsen ist der in den 3 Wochen wahrscheinlich nicht. Also die waren trotzdem am Ende nicht begeistert, dass ich schon so lange damit rumgelaufen bin.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ging das weiter, nachdem du dann also diese 3 Wochen warten musstest? Hattest du dann deinen Termin im Brustzentrum? Wie war das? Was wurde da gemacht und wie hast du dich dabei gefühlt?
Also ich bin dann da ins Brustzentrum gegangen, im Krankenhaus hier und bin da erstmal von einer jungen Assistenzärztin begleitet worden. Die hat mit mir erstmal gesprochen, was denn mein Problem ist und was denn los ist. Und ich habe eben erzählt, dass ich diesen Knoten in der Brust habe, dass der mir auch wehtut. Und sie meinte auch, ja, dass sie schon davon ausgehen, dass es ein Fibroadenom wahrscheinlich sein wird und dass sie mir aber anbieten könnten, dadurch, dass ich eben Schmerzen habe, das trotzdem zu entfernen und dass sie dann aber gerne vorher eben einmal biopsieren würden, also eine Probe von dem Ganzen nehmen würden, um auch wirklich sicher zu sein, dass es ein Fibroadenom ist, damit man nicht, wenn man das in der OP entfernt, dann quasi zu wenig entfernt und dann hinterher feststellt, dass es doch was anderes war.
Sieht man denn auf dem Ultraschall, also sieht das gleich aus, so ein Fibroadenom und ein Tumor? Also kann man das auf dem Ultraschall gar nicht irgendwie schon sagen, das ist das und das ist das?
Doch, also man kann vom Ultraschall schon eine Vermutung anstellen. Also wenn das quasi glatt abgegrenzt ist oder auch wenn sich der Knoten beim Tasten, wenn der so verschiebbar ist, dann sind das eher immer Sachen, die für ein Fibroadenom sprechen. Und wenn man aber ja, das so ein bisschen ausgefranselt ist oder das so fest ist, dann spricht das eher immer für einen Krebstumor. Dazu muss man vielleicht nochmal sagen, für die Leute, die das nicht wissen, weil ich hatte den Begriff vorher auch noch nicht gehört, ein Fibroadenom ist einfach ein gutartiger Brusttumor und der kommt sehr häufig bei Frauen zwischen 20 und 35 vor.
Genau, und das könnte man ja einfach rausschneiden sozusagen, ne? Und bräuchte ja diese ganze Therapie nicht.
Wenn die nicht stören, können Fibroadenome auch tatsächlich einfach drin bleiben. Also okay. Man beobachtet die dann immer mal ein bisschen und sollte natürlich sich jeden Monat auch abtasten. Und wenn man merkt, die wachsen, dann natürlich immer ab zum Frauenarzt. Aber sonst kann man die einfach so ein bisschen im Blick behalten. Und ich hatte zum Beispiel in der rechten Brust auch zwei, die dann tatsächlich Fibroadenome waren. Das kann einfach so bleiben normalerweise.
Mich wundert das nur ein bisschen, weil ja auch dann scheinbar im Brustzentrum die Ärztin erstmal davon ausgegangen ist, dass es ein Fibroadenom ist. Also es hat ja dann scheinbar noch gar keiner vermutet, dass es was Bösartiges sein könnte.
Ja, genau. Also sie hat dann auch selbst nochmal einen Ultraschall gemacht und meinte auch, das sieht für sie alles soweit gut und nach einem Fibroadenom aus. Und sie hatte mich dann gefragt, die hatte dann eben auch einen Ultraschall von den Lymphknoten gemacht. Und da war eben, also hatte sie mich gefragt, ob ich geimpft worden wäre in den letzten Tagen. Und ich nein gesagt. Dann hat sie aber einfach weitergemacht und habe ich gefragt, ob da was wäre. Und dann meinte sie, ja, da wäre ein Lymphknoten, der ein bisschen vergrößert wäre, aber das könnte immer mal sein und das könnte von allem Möglichen kommen. Und ich dachte, okay. Ich auch immer diese stechenden Schmerzen hatte. Und es ist dann eben nochmal der Chefarzt dazu gekommen. Das hatte sie auch vorher schon so angekündigt, dass auf jeden Fall immer noch mal jemand von den Oberärzten oder der Chefarzt eben dazukommt und drauf guckt. Und da hat sich dann die Stimmung so ein bisschen umgeschlagen, weil der mit dem, wie der Tumor im Ultraschall aussah, dann doch nicht mehr so zufrieden war. Und hatte mich dann auch gefragt, wie lange ich damit denn schon rumlaufe. Und war dann mit der Antwort 3 Wochen auch nicht ganz so happy. Hatte mich auch nochmal gefragt, ob ich geimpft worden bin wegen diesem Lymphknoten. Und meinte dann, ja, auf jeden Fall, das muss ganz dringend biopsiert werden. Und es ging eigentlich eben darum, dass ich rechts ja auch noch 2 Fibroadenome hatte. Und dann hatte sie gefragt, ob man die direkt mit rausnehmen kann. Und der Chefarzt sagte nur, nee, wir machen jetzt hier erstmal eins nach dem anderen. Also man hat gemerkt, dass dann auf einmal eine andere Ernsthaftigkeit dazu kam.
Ja.
Und es wurde dann eben mit so einer Stanzbiopsie eine Probe genommen. Also der Bereich der Brust wird vorher so ein bisschen betäubt. Und dann wird da mit so einer dicken Nadel reingegangen und wie mit so einer Pistole Proben rausgeschossen. Das ist hauptsächlich laut. Und also ein bisschen hat es ein bisschen wehgetan, aber es gibt auch Leute, die merken das gar nicht mehr groß dann. Und dann ging es eben auch darum, wann ich denn wiederkomme für die Ergebnisse. Und er hatte mir dann vorgeschlagen, es war Mittwoch, ob ich denn am Freitag wiederkommen kann. Und ich war auch noch so, dass ich war so, ich muss Freitag eigentlich arbeiten. Und dann war so, kommen Sie vielleicht Freitag nochmal. Man will ja auch nicht übers Wochenende die Ungewissheit haben. Und ja.
Also hat er auch, so ein bisschen darauf gedrängt, dass du dann dass es quasi zeitnah dann weitergeht, ne?
Ja, und dass ich auch die Ergebnisse dann bekomme. Also man hatte schon gemerkt, dass er da schon einen Verdacht hinter hat und deswegen die 2 Tage, die man dann irgendwie aufs Ergebnis gewartet hat, die waren schon echt nochmal tough dann und gerade auch so der Freitagmorgen. Also ich war dann noch auf der Arbeit eine Weile lang und ich dachte die ganze Zeit, ich muss mich übergeben oder ich kipp gleich um, weil ich so nervös war, weil ich hatte schon nicht mehr so ein gutes Gefühl dann natürlich auch nach dem Biopsietermin.
Ja, klar.
Aber es ist natürlich trotzdem, dass man hinfährt und weiß, okay, ich fahre jetzt dahin und entweder die sagen mir, das ist ein Fibroadenom und dann ist das eine absolute Kleinigkeit, weil dann holen die das in einem kleinen Eingriff raus und dann geht das Leben einfach weiter, wie es jetzt ist. Oder die sagen mir in 2 Stunden, dass ich Krebs habe und dann verändert sich erstmal alles.
Ja.
Und ja, also die Aufregung, das war echt so mit, finde ich, das Krasseste für mich an der Diagnose. Als die Diagnose dann nachher am Ende kam, war das schon fast so, dass zumindest erstmal diese Aufregung abgefallen ist.
Bist du denn alleine hingegangen zu der Diagnosebesprechung?
Ja. Tatsächlich wohnt meine Familie auch nicht hier in der Nähe, deswegen war das, dass die jetzt einfach so kommen, keine Option. Und ich war auch immer noch so, dass ich nicht das große Drama draus machen wollte. Also ich habe auch nicht vielen Freunden erzählt, dass ich da hingehe und worum das geht. weil ich die ganze Zeit auch immer noch gedacht habe, ah ja, nachher machst du da jetzt so ein Fass auf und sagst denen, ah, es kann sein, dass ich Krebs habe und keine Ahnung, also so ein richtiger Drama-Queen. Mhm. Und dann ist es am Ende, wie gesagt, eine absolute Kleinigkeit. Und deswegen habe ich da gar nicht so ein großes Fass irgendwie draus gemacht.
Und du lebst auch nicht in einer Partnerschaft?
Nee, ich lebe alleine.
Ja. Oh Gott, also ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt, wenn man aber zu zweit, also wenn man nicht alleine ist, dass das leichter ist, weil ich, also das höre ich zumindest von vielen, wenn dann die Diagnose ausgesprochen wird, dass sich irgendwie der Boden öffnet und man in so ein tiefes Loch fällt und gar nicht mehr richtig folgen kann, was alles danach noch besprochen wird. War das bei dir so oder konntest du dich denn in dem Moment irgendwie in so einen Arbeitsmodus versetzen?
Also ich glaube, für mich war es, ich glaube, ich konnte das ganz gut noch, dass ich irgendwie trotzdem da geblieben bin. Zum einen, weil ich so ein bisschen damit gerechnet habe, dass es kommen könnte. Mhm. Also es war jetzt nichts dadurch, dass ich so von dem Biopsietag irgendwie so ein Gefühl hatte, dass es kommen könnte, war das jetzt nichts mehr, was mich dann komplett weggerissen hat. Und ich war dann irgendwie einfach ganz froh in dem Sinne, dass es raus war, weil ich, wie gesagt, vorher diese Unsicherheit hatte und man so dieses hatte, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie mein Leben nächste Woche und in einem Monat aussieht. Es kann ganz normal weitergehen und es kann aber sein, dass es komplett in eine andere Richtung läuft und dann zumindest zu wissen, was jetzt Sache ist und zu wissen, man macht jetzt irgendwie einen Plan und es geht halt weiter und es geht natürlich nicht so weiter, wie ich es mir gewünscht habe, aber man hat zumindest irgendwie einen Plan und die haben es mir auch aufgemalt und mir direkt Broschüren mitgegeben und ich habe direkt einen Zettel mitbekommen, wo dann die Termine drauf standen fürs Staging, also für die Untersuchung, wo man rausfindet, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist. Da habe ich direkt ganz viele Termine mitbekommen und sollte mich dann am Dienstag auch direkt wieder vorstellen im Brustzentrum, weil man an dem Tag auch bisher nur wusste, dass es Krebs ist, aber es gibt ja verschiedene Unterarten von Brustkrebs und die Ergebnisse waren zum Beispiel noch gar nicht da. Mhm. Also man konnte mir so ein bisschen sagen, womit man rechnet. Also dadurch, dass ich sehr jung bin, haben die schon damit gerechnet, dass ich wahrscheinlich Triple negativ haben werde und das wahrscheinlich auf eine Chemotherapie hinausläuft, aber ganz sicher sagen konnten die es mir da auch noch nicht.
Ja. Das erzählen mir tatsächlich auch viele Frauen, dass diese Unsicherheit noch viel schwerer zu ertragen ist, als dann einfach diese Diagnose, wo man dann aber tatsächlich ins Handeln kommt und ja auch irgendwie beschäftigt ist. Ne? Man rennt ja dann von einem Termin irgendwie zum nächsten, ja, hat viele Untersuchungen und in dem Moment ja gar nicht mehr so richtig Zeit, sich damit so ganz intensiv psychisch auseinanderzusetzen. War das bei dir auch so?
Ja, das auf jeden Fall. Also, dass man mit Terminen irgendwie ganz gut beschäftigt ist und man hat ja auch super viel zu regeln erstmal am Anfang. Also ich bin dann irgendwie in so einen Modus reingekommen, das war so, okay, wem muss ich das irgendwie persönlich sagen und wie teile ich das dem Rest mit? Also wen muss ich anrufen, um persönlich mit denen zu sprechen und wer kann das auch irgendwie über Social Media oder Buschfunk oder was auch immer erfahren? Und dann muss man ja alles Mögliche auch regeln, Arbeit, Uni. Also das ist ja ganz viel irgendwie, was man organisieren muss in seinem Leben und wie gesagt, die ganzen Untersuchungen kommen dann erstmal, dass man gar nicht, also ich habe zuerst mal das Gefühl gehabt, das hat ein paar Wochen gebraucht, bis es auch gesagt ist. Wie gesagt, für mich war das Thema Krebs auch so weit weg, dass das erstmal, also ich glaube, ich habe das erstmal vielleicht auch gar nicht zu 100% verstanden, dass das jetzt so ist.
Wie hast du es denn dann deiner Familie gesagt und wie haben die darauf reagiert?
Also meine Mutter wusste, dass ich die Biopsie hatte und habe auch irgendwie am Abend, bevor die Diagnose kam, noch mit ihr telefoniert und da hat aber auch gesagt, das wird nichts sein und ne und du bist jung und wir haben das in der Familie nicht und so wie man halt versucht, sein Kind dann auch zu beruhigen irgendwie. Und dadurch, dass sie aber wusste, dass ich den Termin habe, habe ich sie dann ziemlich direkt auch angerufen und habe halt gesagt, du hast jetzt Krebs. Ich glaube, es war für sie auch, also oder für meine Familie auch wirklich schwer. Also sie hat es dann, glaube ich, auch meinem Papa schon irgendwann gesagt. Mit dem habe ich irgendwann auch nochmal telefoniert, ich glaube, am Tag später. Ich weiß das gar nicht mehr so genau, auch wie meine Reihenfolge dann war. Genau, ich habe am Tag danach dann mit meiner Schwester auch telefoniert, habe ihr das auch gesagt und die war auch wirklich fertig. Also ich hatte das Gefühl oft, dass meine Angehörigen auch fast mehr geweint haben, als ich dann in der Diagnosesituation zumindest. Weil ich, glaube ich, auch direkt in so einen Modus reingekommen bin, dass ich mir dachte, okay, das ist jetzt scheiße und das wird jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr richtig, richtig scheiße, aber ich schaff das. Also es war nie eine Option, dass ich dachte, ich schaff das nicht.
Ja, klar. Und die anderen stehen aber so ohnmächtig daneben, ne?
Ja, ich habe auch mal was zum Thema Angehörige geschrieben und ich habe auch, also ich glaube das auch immer noch, dass es manchmal fast schwieriger ist, Angehöriger zu sein, einfach weil man selber nichts aktiv gegen den Krebs zumindest machen kann. Also man kann versuchen, die Person dabei zu unterstützen, irgendwie emotional da zu sein und das zusammen irgendwie auszuhalten oder auch natürlich mal was zu essen zu bringen oder einfach mal zur Aufmunterung Karten spielen zu kommen oder was auch immer dann der Person gerade gut tut. Aber man kann aktiv gegen den Krebs selber nichts tun und ich glaube, dass das ganz schön hart ist.
Ja, das genau so stelle ich mir das auch vor, ja. Und gerade wenn das denn auch noch die eigenen Kinder betrifft. Also ich habe selber 2 Kinder und ich glaube, was Schlimmeres könnte mir gar nicht passieren.
Ja, ich glaube auch, dass das, also was Schlimmeres kann man sich als Eltern wahrscheinlich kaum vorstellen.
Wie ging das weiter mit deiner Behandlung?
Also ich hatte dann eben die Staging-Untersuchung und mir wurde aber vorher auch schon gesagt, dass man nicht unbedingt, also dass man nicht jetzt davon ausgeht, dass der irgendwo hingestreut hat. Also ich hatte dann ein CT vom Brustbereich und vom Bauchraum, wo aber nichts gefunden wurde. Ich hatte Aufnahmen von den Knochen, wo aber dann zum Glück auch nichts gefunden wurde. Ich hatte Beratungen zur Reproduktionsmedizin, also ob ich Eizellen oder Eierstockgewebe einfrieren möchte, weil eine Chemotherapie eben auch unfruchtbar machen kann. Genau, ich hatte nochmal MRT, um nochmal zu gucken, wie genau der Tumor jetzt aussieht, wie viele Lymphknoten da befallen sind. Und es hat aber eigentlich nur so ein bisschen das bestätigt, was man vorher schon wusste. Also der Lymphknoten wurde nochmal biopsiert, der ist auch positiv zurückgekommen. Also ich hatte dann bestätigt auch eine Lymphknotenmetastase. Aber ansonsten hat sich hauptsächlich das bestätigt, was man schon vermutet hatte. Und auch aus der Pathologie ist eben das zurückgekommen, wovon man so ein bisschen schon ausgegangen ist, nämlich dass das ein Triple-Negativ-Tumor ist und dass ich dann eben auch eine Chemotherapie anfangen musste. Und ich hatte dann meine Port-OP Anfang September und habe dann Mitte September mit der Chemotherapie gestartet. Ich habe noch Blut abgenommen bekommen, um das genetisch testen zu lassen, ob da doch genetisch was sein könnte.
Und was ist da rausgekommen?
Dass ich tatsächlich Trägerin der BRCA1-Mutation bin. Also ich habe tatsächlich eine Genmutation, obwohl Brustkrebs bei mir in der Familie eigentlich kein Thema war.
Ich hatte letztens erst eine Podcast-Aufnahme mit auch einer Frau, die auch die erste scheinbar in ihrer Familie ist, bei der das festgestellt wurde.
Ja, das kann eben gut sein, dadurch, dass diese Mutation gerade auch über eine väterliche Seite vererbt werden kann, die dann zwar auch ein bisschen erhöhtes Risiko für zum Beispiel Prostatakrebs haben mit dieser Mutation, aber oft kommt das da natürlich auch nicht durch. Also
ja, genau. Und ich glaube, das wurde früher auch gar nicht so untersucht, ne, die väterliche Seite, sondern da ist man immer nur davon ausgegangen, dass es von der mütterlichen Seite kommt.
Ja, also man kann es eben auch über die väterliche Seite bekommen, aber wie gesagt, oft ist es da eben so ein bisschen versteckt dann, weil die Leute nicht unbedingt erkranken.
Ja, ja. Das heißt, du hast also als Therapie erst die Chemotherapie bekommen und dann, nehme ich an, eine Operation oder wurde der Tumor zuerst rausoperiert?
Nee, ich habe tatsächlich erst mit der Chemotherapie angefangen. Das klingt, glaube ich, für Außenstehende auch immer erstmal ein bisschen komisch, dass man den Tumor drin lässt. Aber man kann dann eben sehr gut gucken, wie der Tumor auf die Chemotherapie überhaupt anspricht. Und dadurch kann dann oft zum Beispiel auch ein bisschen schonender operiert werden. Also bei mir, dadurch, dass zum Beispiel der Lymphknoten nachher unter der Chemotherapie komplett auf normal zurückgegangen ist und dann auch bei der Entnahme krebsfrei war, wurden bei mir eben zum Beispiel nur 2 Lymphknoten entnommen. Und das ist natürlich viel besser, was so Lymphödeme auch angeht, wenn man da eben nicht so viel dann machen muss. Und deswegen habe ich erst zum Beispiel mit der Chemotherapie auch angefangen.
Na, ich glaube, das ist auch für die Psyche vielleicht ganz gut, in Anführungszeichen, wenn du die Chemotherapie machen musst und du siehst aber, dass sie was bringt, oder?
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass es auch am Anfang erstmal komisch ist, weil man sich ja denkt, oh Gott, ich will diesen Tumor raushaben, holt mir diesen Tumor raus. Aber wenn man das eben einmal verstanden hat, dass das eigentlich ganz sinnig so ist, dann ist es eben ganz gut, dass man eben auch sieht dann immer, dass die Chemotherapie auch was bringt und anschlägt, hoffentlich.
Ja, wie war das für dich, die Chemotherapie zu bekommen?
Das war schon echt schwer, weil ich sie auch nicht so gut vertragen habe. Also ich habe angefangen mit eben diesen 4 Runden ECs. Die gingen bei mir noch, obwohl das ja eigentlich immer eher so die Hammer-Dinger sind. Also die habe ich eigentlich noch ganz okay vertragen. Ich hatte so mit Verdauung und so viel zu tun, aber ansonsten ging das eigentlich noch. Viel Nachtschweiß gehabt und schlecht geschlafen und so. und bin dann aber Anfang November mit den wöchentlichen Chemotherapien gestartet, also mit einer Kombination aus Paclitaxel und Carboplatin. Mhm. Und darunter sind mir dann die Blutwerte so sehr abgesackt. Also ich hatte dann eigentlich jede Woche das Zittern, dass ich da hingegangen bin und gar nicht wusste, ob ich meine Chemo überhaupt bekommen kann, weil meine Blutwerte so schlecht waren durchgehend. Also am Anfang hatte ich vor allen Dingen mit den Leukozyten, also mit den weißen Blutkörperchen Probleme. Das ist natürlich schlecht, was so Infekte angeht, gerade im Winter. Mhm. Und dann war es nachher aber auch die roten Blutkörperchen. Also ich hatte im Laufe der Chemotherapie zweimal eine Anämie, also ein Mangel an roten Blutkörperchen, das merkt man einfach total. Also ich war super geschwächt dann jedes Mal, ich war viel müde, ich habe kaum Luft bekommen. Also wenn ich runter in den Keller musste und wieder hoch, dann war ich komplett fertig. Mir war schwindelig fast die ganze Zeit. Also ich hatte nachher Probleme zum Teil einfach vom Bett bis zum Klo überhaupt zu kommen, weil es so anstrengend für meinen Körper war, und habe dann auch zweimal zwei Blutkonserven jeweils bekommen. Mhm. Und das war für mich einfach wahnsinnig anstrengend. Also erstmal körperlich, dadurch, dass eben ja die Blutzellen mir einfach gefehlt haben. Und dann auch emotional, also zur Chemotherapie immer hinzugehen und nicht zu wissen, ob man sie in der vollen Dosis bekommen kann, ob man sie überhaupt bekommen kann.
Ja. Warst du die ganze Zeit über alleine?
Ja, eigentlich schon, ja. Also ich hatte hier eben Freunde, die sich gekümmert haben auch und die mir mal Essen gebracht haben oder die ich auch immer hätte fragen können, was, wenn ich was gewollt hätte. Aber so jetzt zu Hause und so war ich alleine, ja.
Oh, das stelle ich mir noch schwerer vor, als wenn man irgendwie so eine Familie noch hat, die sich kümmern kann.
Ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile. Also ich habe auch viel gesprochen mit Leuten, die in so einem Familienkonstrukt eingebunden sind, und aber auch Leute, die sich noch um kleine Kinder nebenbei kümmern mussten. Ja. Und das, ich glaube, das hat auch seine eigenen Schwierigkeiten.
Mhm. Auf jeden Fall, da gebe ich dir total recht. Wie ging das weiter bei dir?
Also ich hatte Ende Januar dann meine letzte Chemotherapie und bin dann 3,5 Wochen später operiert worden. Ich habe mich dann auch für eine beidseitige Mastektomie entschieden, einfach dadurch, dass ich diese Genmutation habe und damit eben so ein hohes Rückfallrisiko auch auf der anderen Seite gehabt hätte. Mhm. Und mir ist dann eben das Brustdrüsengewebe komplett entfernt worden und ich habe dann Silikonimplantate bekommen und bin dann eben noch nachbestrahlt worden. Dadurch, dass ich ehemals eben mal Lymphknotenmetastasen hatte, ist das eben dann noch empfohlen worden.
Auf die Implantate drauf?
Ja, leider ja.
Und hat sich dadurch an den Implantaten was verändert oder haben die, also...
Ja, also ich habe links eine ziemliche Kapselfibrose jetzt bekommen und das ist jetzt gerade auch noch so ein bisschen das Thema, an dem ich dran bin, weil man jetzt eben mal schauen muss, eigentlich müsste das mal raus und getauscht werden, aber es ist jetzt eben noch sehr früh, also ich bin jetzt einen Monat nach der letzten Bestrahlung und wenn man es jetzt halt tauschen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch, dass es direkt wiederkommen würde, deswegen eigentlich sollte ich bestenfalls so 6 bis 12 Monate warten, aber das ist natürlich auch,
das ist ja noch ewig,
schwierig, weil es einfach wehtut und unangenehm ist.
Ach Gott, das verursacht Schmerzen, ja, das wusste ich gar nicht.
Ja, dadurch, dass sich das so zusammenzieht, die Kapsel, und halt eben so fest ist und vergrößert auch, drückt das auch auf die Narben zum Teil eben drauf. Und also es ist jetzt schon deutlich besser. Ich hatte dann noch durch die Bestrahlung auch so ein chronisches Serum da drin, also so eine Flüssigkeitsansammlung. Mhm. Und dadurch war die Brust einfach wahnsinnig geschwollen. Das war super prall. Es hat total gedrückt eben immer. Also ich hatte dann auch wieder Bewegungseinschränkungen in dem Arm, weil ich so Spannung auf der Brust drauf hatte. Und das ist jetzt inzwischen noch, ich glaube, 3-mal punktiert worden. Und seitdem ist es jetzt deutlich besser schon mal. Aber es ist trotzdem nicht schön und nicht die Idealsituation.
Kann denn so eine Kapselfibrose auch wieder weggehen? Oder also besteht da die Möglichkeit, dass der Körper das von alleine irgendwie wieder hinkriegt?
Also eher nicht. Mhm. Also die Kapsel an sich bleibt ja auch, oder also eine Kapsel ist ja auch erstmal was ganz Natürliches, dass der Körper die um jeden Fremdkörper bildet. Und wenn die sich so zusammenzieht, dann bleibt das in der Regel auch so. Mhm. Also man guckt jetzt bei mir noch ein bisschen, weil es auch sein kann, dass es teilweise verhärtet ist, einfach weil es noch gereizt ist von der Bestrahlung. Mhm. Deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, erstmal noch ein bisschen abzuwarten.
Ja.
Wird ja eh empfohlen, das erst in ein paar Monaten zu machen.
Wie bist du denn also überhaupt damit klargekommen, dass dein Körper sich so verändert hat? Ich meine, mit 25 ist man ja eigentlich in der Blüte. Und ich weiß, dass viele Frauen ganz große Schwierigkeiten damit haben, wenn die Haare plötzlich verschwinden, weil man natürlich sofort von außen auch krank aussieht. Wie war das bei dir?
Also mit den meisten Sachen war ich tatsächlich überraschend okay irgendwie. Also ich glaube, es war für mich immer wichtiger, auch wie sich mein Körper anfühlt. Und ich glaube, für mich war das schwieriger in den Zeiten, wo ich mich wirklich schlecht gefühlt habe, dass ich mich dann auch sehr unwohl in meinem Körper gefühlt habe. Aber so die äußerlichen Sachen waren mir oft gar nicht so, also das hat mich nicht so emotional gekriegt, glaube ich. Also auch als wir die Haare, dass die ausgefallen sind und wir nachher den Rest abrasiert haben, das war in Ordnung so. Das war jetzt nicht der Highlight-Tag meines Lebens, weil man natürlich wusste, okay, jetzt ist es irgendwie richtig da und richtig realistisch so. Aber es hat mich, also ich habe mich geweint und es war für mich nicht wahnsinnig schlimm. Ich habe mich aber auch sehr wohl gefühlt mit der Glatze. Also ich habe mich nie unwohl gefühlt. Ich habe auch Fotos gemacht damit und es war nie was, wo ich jetzt gesagt habe, fühle ich mich unwohl mit. Ich habe auch inzwischen ja schon meine Haare wieder abrasiert, weil ich mich eigentlich ganz wohl fühle mit so ganz kurzen Haaren. Und auch mit der OP, also wie sich jetzt die Brust verändert hat, also so jetzt mit der Kapselfibrose, das ist jetzt schon schwierig, weil man einfach merkt, okay, das ist halt unangenehm oder tut weh. Also das ist dann was schwierig für mich ist. Aber optisch fühle ich mich super wohl damit, wie das geworden ist. Also ich finde das auch, also auch die Narben, ich finde das schön. Also ich fühle mich wohl damit und das gehört zu mir dazu. Das ist meine Geschichte und ich finde das schön, das zu zeigen auch.
Ja, wow, finde ich ganz großartig. Wie hat denn dein Umfeld dich wahrgenommen? Also als du dann die Haare abrasiert hattest, hast du irgendwie den Eindruck gehabt, dass die Menschen anders mit dir umgehen?
Also in meinem Freundeskreis glaube ich nicht unbedingt. Für die war das ja auch nur irgendwie ein Ausdruck von was sie sowieso schon wussten. Also in meinem Umfeld wussten es eigentlich alle. Ich bin von vornherein sehr offen mit der Diagnose umgegangen, weil mir das klar war, dass man das irgendwann sehen wird. Und also ich habe ja sehr früh auch angefangen, meinen Instagram-Blog zu schreiben. Eigentlich aus einem Gedanken raus, dass ich am Anfang dachte, oh Gott, das wird jetzt Leute in meinem Umfeld interessieren, regelmäßig, wie es mir geht. Aber ich kann nicht jede Woche 20 Leuten, 30 Leuten schreiben, wie es mir gerade geht. Ja, so, das schaffe ich nicht. Und habe daraus dann diesen Instagram-Blog angefangen und habe gedacht, okay, ich schreibe es halt da dann einmal hin und dann können alle Leute lesen, was gerade bei mir passiert und was gerade so abgeht. Und hatte dann auf meinem privaten Instagram-Account das irgendwann auch geteilt, dass ich eben erkrankt bin, weil mir sowieso klar war, dass man das sieht, also dass Leute mich auch irgendwie sehen würden und ich wollte mich damit jetzt auch nicht verstecken großartig. Deswegen habe ich das dann da auch geteilt, habe meinen Blog da eben verlinkt und habe gesagt, wer sich das angucken will, der soll da gerne hingehen und sich das angucken. Und das haben dann auch irgendwie überraschend viele Leute gemacht. Also ich dachte am Anfang, das lesen so, keine Ahnung, 10 Leute und meine Mama. Und dann waren es irgendwie doch schon, glaube ich, fast 100 Leute allein von meinem erweiterten Bekanntenkreis, die dann irgendwie da hingekommen sind. Und inzwischen ist es ja nochmal viel weiter gewachsen. Aber deswegen, ich war von vornherein irgendwie sehr offen damit und deswegen hat sich in meinem Umfeld, glaube ich, nicht so viel verändert. Und ansonsten mit den Leuten so, man hat schon das Gefühl, die Leute gucken vielleicht ein bisschen mehr, aber mich hat das nie großartig gestört, weil für mich war es von vornherein so, dass ich gesagt habe, okay, wenn das vielleicht für Leute irgendwie, also Leute gucken ja auch, wenn du einen besonders bunten Pullover anhast und eine junge Frau mit Glatze ist eben nichts, was man alltäglich so sieht und deswegen war es für mich immer okay, dass auch Leute mal geguckt haben und ich dachte mir, ich kann das damit vielleicht halt auch ein bisschen normalisieren, einfach für andere Frauen, denen es auch passiert.
Ja, absolut. Vielleicht ist es auch ein Unterschied, ob du selber versuchst, diese Auswirkungen der Therapie zu verstecken oder ob du einfach offen damit umgehst. Und ich glaube, wenn du offen damit umgehst, je nachdem, wo man seinen Fokus drauf lenkt, ne? Wenn du jetzt die ganze Zeit denken würdest, oh mein Gott, die gucken mich an, dann würdest du wahrscheinlich die ganze Zeit Leute sehen, die dich irgendwie angucken. Aber wenn du den Fokus da nicht drauf hast, dann ist alles irgendwie ganz normal, ne?
Ja, und also was man bei mir auch sagen muss, ich habe die Glatze gar nicht so oft offen getragen, was gar nicht daran lag, dass ich mich damit nicht wohlgefühlt hätte, sondern einfach, dass es bei mir in die Winterzeit gefallen ist.
Ja, natürlich.
Unglaublich gefroren die ganze Zeit. Deswegen, ich hätte die gerne viel mehr offen getragen, weil ich mich eigentlich so wohl damit gefühlt habe. Ich habe mir absolut einen abgefroren.
Ach Gott, ja, da merkt man erstmal, was Haare ausmachen, oder? Also, ich meine, viele Männer ja auch irgendwie wahrscheinlich leiden müssen, wenn die Haare ausmachen.
Aber die frieren, glaube ich, nicht so doll, ich glaube.
Die sind da vielleicht auch schon dran gewöhnt, das ist ja eher ein schleichender Prozess, ne?
Ja, Ja, aber ich habe dann zum Beispiel auch nie eine Perücke besessen. Also ich bin irgendwie, ich hatte 2 Perückentermine und habe mir da welche angeguckt und habe mich aber mit allem irgendwie auch nur verkleidet gefühlt. Mir war von vornherein eigentlich auch klar, dass ich nichts will, was irgendwie versucht, meine alten Haare zu imitieren, weil es sowieso nicht meine echten Haare sind. Und irgendwie habe ich aber auch nichts gefunden, mit dem ich mich dann wohlgefühlt habe. Und dann habe ich es am Ende gelassen. Und die haben mir auch gesagt, ach, sie kommen bestimmt noch mal wieder, weil die Leute gucken ja sonst auch alle. Ja, vielleicht gucken die Leute auch, weil ich toll aussehe mit Glatze.
Also die Bilder, die ich gesehen habe, die sahen auf jeden Fall toll aus, also auf deinem Instagram. Ich würde das auch gern verlinken, dass vielleicht die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer das sich auch mal anschauen kann und das vielleicht mal auch so nachlesen kann oder dir Fragen stellen kann, wenn dir das recht ist.
Ja, voll gerne. Also ich bin immer bereit, auch Fragen zu beantworten oder wenn Leute sich mal austauschen möchten, dafür ist der Account ja auch irgendwie da.
Tut dir das denn gut, dich mit ebenfalls Betroffenen irgendwie auszutauschen oder machst du das überhaupt oder hast du vielleicht auch irgendwie Freundschaften geknüpft die, mit anderen Frauen, die ebenfalls in der Therapie gesteckt haben, zur gleichen Zeit wie du?
Ja, auf jeden Fall. Also mir tut das sowohl gut, mich irgendwie mit Leuten im Internet auszutauschen und ich kriege manchmal auch ganz also berührende Nachrichten, wo mir wirklich selber fast die Tränen kommen von Leuten, die mir dann schreiben, dass sie selber so jung erkrankt sind und also ich glaube, ich habe mal versucht, das rauszufinden, dass nur so 300 Leute unter 30 jedes Jahr in Deutschland an Brustkrebs erkranken. Das ist halt wirklich nur eine Handvoll. Und wenn man dann im Internet andere Leute findet, die betroffen sind und sich nicht so ganz alleine fühlt, weil man trifft sonst in der Onkologie und gerade in der Strahlentherapie auch sehr viel Leute über 50, über 60 und kommt sich da oft sehr verloren vor, wenn man dann so jung ist und sich dann übers Internet auch connecten zu können, das ist, glaube ich, sehr hilfreich sein kann. Und mir dann auch manchmal Leute schreiben, sie haben meinen Account gefunden und fühlen sich weniger alleine oder sie hatten gerade irgendwie ein Loch in ihrer Chemotherapie und haben das gelesen und es hat ihnen jetzt total Mut gemacht und jetzt haben sie wieder Motivation und das berührt mich einfach so doll und dafür ist es dann irgendwie für mich auch wert, das zu teilen und so intime Sachen dann irgendwie auch zu teilen und darüber Verbindungen zu schaffen. Und ich habe aber selber auch total davon profitiert, also von dem Austausch an sich über Social Media. Ich habe aber auch im echten Leben Leute kennengelernt. Ich war hier in der Klinik, wo ich behandelt werde, nochmal für 10 Wochen in so einer integrativen Tagesklinik. Da geht man einmal die Woche hin und kriegt da eben nochmal Behandlungen, die so ein bisschen die Nebenwirkungen lindern sollen und einfach, also das versteht sich total ergänzend zur Chemotherapie, das soll nichts ersetzen und gar nichts, aber wir haben da zum Beispiel nochmal Akupunktur bekommen gegen Nebenwirkungen oder verschiedene Auflagen und Wickel. Wir haben Theorieeinheiten gehabt, wo wir eben nochmal gelernt haben, wie man mit Stress umgehen kann, was man selber zu Hause gegen Nebenwirkungen machen kann. Wir hatten Entspannungseinheiten, Bewegungseinheiten und waren da eben in einer festen Gruppe zusammen von 7 Frauen. Und das ist so ein bisschen meine feste Gruppe. Also wir haben immer noch fast täglich Kontakt über WhatsApp. Das ist unser Stuhlkreis, sagen wir immer. Und das ist eine ganz feste Verbindung, weil wir da aber auch sehr viel, also man hat sehr viel, sehr schnell, sehr offen miteinander erzählt. Ja. Und ich glaube, das hat so eine total feste Verbindung auch geschaffen. Aber ich lerne auch immer wieder neue Leute kennen und bin total offen immer für neue Kontakte.
Voll schön. Ich habe ja einmal im Jahr findet ja mein Schön und Stark Foto-Event statt und da treffen sich ja auch Frauen, die an Krebs erkrankt sind. Also ich fotografiere diese Frauen in der Gruppe im Freien und ich habe da auch tatsächlich das Gefühl, dass die Frauen, die sich dafür anmelden, auch immer jünger werden. In deinem Stuhlkreis, von dem du gerade erzählt hast, sind das Frauen in deinem Alter oder ist das einfach unterschiedlich vom Alter her?
Also ich bin schon die Jüngste da, aber wir sind schon im Durchschnitt immer noch eine relativ junge Gruppe, würde ich sagen. Also die Ältesten von uns sind Anfang 50 gewesen und sonst halt waren wir relativ gut verteilt. Ja. Also ich glaube, die Nächste war 35 und dann irgendwie 37 und dann in den 40ern so. Ja. Also dafür ja immer noch relativ jung, dafür, dass das durchschnittliche Alter bei Brustkrebs, glaube ich, bei 64 liegt.
Ja, Wahnsinn, krass. Aber das erzählen auch viele, dass das gut tut, mit anderen Betroffenen sich auszutauschen, weil man irgendwie anders miteinander kommuniziert, ne, als mit Angehörigen jetzt zum Beispiel.
Ja, weil man also auch das Gefühl hat, manchmal man kann denen Sachen erzählen, die einem vielleicht auch manchmal unangenehm werden vor anderen Leuten, gerade was so Nebenwirkungen angeht, wo man dann sagt, boah, ich habe vielleicht total Verdauungsprobleme oder was auch immer, oder ich fühle mich total elendig heute, und wo man sagt, okay, manche Angehörige können das wahrscheinlich nicht so nachvollziehen, oder manchmal will man seine Angehörigen damit auch nicht belasten. Und ich glaube, Chemotherapie ist was man wahrscheinlich nur zu 100% versteht, wenn man das selber auch gemacht hat. Und selbst da sind die Erfahrungen natürlich nochmal individuell, aber es ist natürlich ein anderer Austausch dann nochmal. Ja. Und ich finde das total wichtig und gut, und ich hoffe, dass jeder jemanden findet, mit dem er sich da auch austauschen kann währenddessen.
Ja, ja. Liebe Jana, hast du denn dein Leben jetzt irgendwie geändert? Also du hast ja in deinem Instagram geschrieben, ja, wie man sich das irgendwie so mit Mitte 20 vorstellt, wie das Leben jetzt so weitergeht. Aber das hat sich ja jetzt alles verändert, denke ich mal. Was sind denn jetzt deine Pläne? Hast du denn dein Studium noch weitergemacht?
Ich bin mir gerade ziemlich unsicher, ob ich das weitermachen soll oder will, einfach weil das sehr problematisch ist. Also ich kriege da nicht so richtig Unterstützung. Also man merkt einfach total, dass es nicht vorgesehen ist, dass man im Studium eben so schwer erkrankt. Also ich habe zum Beispiel unter anderem das Problem, dass meine Prüfungsordnung ausläuft und ich das nicht weiter verlängern kann. Also ich muss eine neue Prüfungsordnung dann wechseln und muss dann zum Beispiel nochmal Hausarbeiten schreiben aus einem Abschnitt, in dem ich eigentlich fertig war. Und das belastet mich einfach ziemlich, und das macht mich momentan ziemlich unsicher, ob das das Richtige ist, das noch weiterzuführen. Und ich bin da gerade noch in einem Entscheidungsprozess drin, hatte da jetzt auch Gespräche zum Beispiel mit der Studienberatung, und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ich einfach nochmal ein bisschen mehr Abstand auch zu der Erkrankungsphase brauche, um da Entscheidungen treffen zu können. Ja. Ich bin jetzt gerade einen Monat mit meiner Akuttherapie fertig, und ich habe einfach zu früh mir da zu viel Druck gemacht, irgendwie zu versuchen, wieder hinzugehen und zu einer Entscheidung zu kommen, und das war einfach noch nicht richtig.
Hast du denn das Gefühl, du kannst dich noch so konzentrieren? Dass viele leiden ja darunter, dass sie sich nicht mehr lange Zeit irgendwie so richtig konzentrieren können.
Also ich merke schon, dass es kürzer ist. Also dass ich mehr Pausen einfach zwischendrin brauche. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es nicht mehr so schlimm ist wie zu Chemozeiten. Also dass es schon auch wieder besser geworden ist. Und es kommt natürlich auch sehr darauf an, auf was. Also ja, Sachen, wo ich jetzt sage, das begeistert mich wirklich, schaffe ich es einfacher.
Ja, natürlich. Das geht auch gesunden Menschen so, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast vorhin erzählt, du warst kurz vorm ersten Staatsexamen. Hast du das jetzt noch gemacht, diese Prüfung, oder noch nicht?
Nee, dafür war ich noch zu weit weg. Also, wie gesagt, ich müsste die jetzt dann das nochmal angehen. Aber ich bin mir noch sehr unsicher, wie gesagt, ob das Richtige noch ist, das zu machen. Einfach. Ja. Ich habe einfach große Angst, glaube ich, habe das nicht zu schaffen.
Naja, ich glaube auch, das Leben sortiert sich irgendwie neu, ne? Wenn da so ein Cut drin ist, und das ist ja eine Krebserkrankung, das ist ja wie so eine Art Stoppschild, dann sortiert sich das Leben neu, und dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht verändert sich das dann auch, wie man Pläne macht und wie weit voraus man irgendwie denkt.
Ja, total. Also.
Aber hast du denn drüber nachgedacht, was dich begeistert und was du vielleicht auch alternativ machen könntest?
Ich glaube, so weit bin ich einfach tatsächlich noch nicht. Was ich gerade merke, wo ich gerne super mehr noch draus machen würde, ist eben aus diesem Krebsthema einfach, weil ich glaube, dass ich da wertvolle Erfahrungen gemacht habe und dass es wertvoll ist, dass ich das weitergeben kann. Und deswegen finde ich es schön, dass sich gerade so viele Sachen ergeben, also dass ich hier den Podcast machen kann, dass ich selber irgendwie weiter meine Texte schreiben kann und das wächst und Leute mir schreiben, dass sie sich damit identifizieren können. Ich habe jetzt überlegt, das Ganze vielleicht nochmal irgendwie ausführlicher aufzuschreiben, muss mir dann noch überlegen, in welcher Form, aber ich habe auf jeden Fall da Lust, das noch weiterzugeben und irgendwie ja da noch was Gutes draus zu machen aus den Erfahrungen, die ich jetzt habe.
Ja. Naja, klar, weil das ja für dich auch irgendwie so eine Art Verarbeitungsprozess ist und anderen aber auch nützt, ne? Also es ist ja was total Gutes.
Ja, total.
Hast du denn in deinem Leben Dinge verändert, jetzt abgesehen davon, dass du noch nicht so richtig weißt, wie das vielleicht mit der Uni weitergeht? Hast du irgendwie eine andere Sicht auf die Dinge, also im Allgemeinen, meine ich?
Also ich habe momentan das Gefühl, dass ich so viele Dinge ganz intensiv erlebe. Also ich habe das Gefühl, so die guten Sachen, die gerade passieren, das so ganz intensiv wahrzunehmen und das so total irgendwie im Moment auch genießen zu können. ist ein bisschen kitschig, aber irgendwie ist es gerade so. Also ich war jetzt gerade für ein paar Tage im Urlaub und ich weiß nicht, ob ich jemals einen Urlaub so intensiv wahrgenommen und so genossen habe, obwohl es nur jetzt so ein paar Tage waren. Und ich glaube, dass das gerade, also dass ich sehr wertschätzend momentan gegenüber den ganzen guten Sachen bin, die passieren.
Das ist total schön und das, das sollte ja das Ziel von uns allen eigentlich sein, ne? Den Fokus auf die schönen Dinge zu lenken.
Ja, total, aber ich glaube, wenn man wirklich, also ja, irgendwie auch so mit seiner eigenen Sterblichkeit nochmal so konfrontiert war, dann sind Dinge natürlich auch nochmal weniger, also man nimmt die weniger für versprochen irgendwie. Und man weiß eben, dass, also man hat halt die Erfahrung gemacht, dass sich morgen auf einmal alles ändern kann und alles über den Haufen geworfen werden kann. Und dann versuche ich zumindest heute was Gutes draus zu machen, weil heute habe ich auf jeden Fall.
Das ist schön. Das ist schön, dass du es sagst. Liebe Jana, gibt es noch etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
Also ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Zeit ist, in der man nochmal merkt, was so seine eigenen, also wie viel Stärke man eigentlich in sich trägt und wie man sich eigentlich auf sich selbst auch verlassen kann und dass man manchmal schon auch Tage hat, die sich so unmöglich anfühlen, wo man denkt, man schafft es nicht und dass das aber auch Tage sind, die vorbeigehen und dass man die trotzdem auch schafft und irgendwie versucht, sich wieder wohl mit sich zu fühlen und dass das alles kommt. Was mir zum Beispiel total geholfen hat und was ich jetzt im Nachhinein auch richtig schön finde, ist, dass ich nochmal Fotos gemacht habe. Also ich habe, bevor ich die Mastektomie auch hatte, mich auch mit einer Fotografin getroffen und sowohl nochmal Fotos von der Brust gemacht, aber eben auch nochmal Porträts geschossen. Und das sind Fotos, die ich jetzt am Ende total schön finde, auch, also wie gesagt, sowohl die Erinnerung irgendwie an die Brust so zu haben, als auch eben ganz normal die Porträtfotos, weil das auch eine Phase ist, in der man so wenig Fotos macht, dass es so schön ist, die jetzt irgendwie zu haben. Und das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also ich fotografiere ja auch Frauen, die an Krebs erkrankt sind, für schön und stark. Und das hilft auch dabei, das anzunehmen, den eigenen Körper anzunehmen und sich ja damit auszusöhnen, mit auch mit den Veränderungen, die dadurch entstanden sind, durch die Therapie.
Ja, also ich habe jetzt auch hinterher nochmal Fotos gemacht und ich finde das jedes Mal total schön, weil das sind oft Fotos, wo man sich, also die man dann hinterher sieht und sich nochmal denkt, also man sieht sich auf Fotos, finde ich, nochmal anders, als man sich im Spiegel sieht.
Auf jeden Fall, ja. Ganz wichtig, genau, wenn man sich fotografieren lässt, liegt der Fokus nicht auf diesen ganzen vermeintlichen Makeln, die man vielleicht an sich selbst sieht, wenn man in den Spiegel schaut, sondern ja, das ist, als würde man sich von außen betrachten.
Ja, total.
Oh, liebe Jana, ich danke dir von Herzen, dass du mit mir darüber gesprochen hast, was du in den letzten Monaten erlebt hast und wünsche dir alles, alles Gute und hoffe sehr, dass du den Weg auch findest, was du jetzt, wie du dich beruflich orientieren möchtest und ja, dass es dir weiterhin so gut geht und ja, alles Liebe.
Ja, vielen Dank. Ich vertraue da auch total drauf, dass man seinen Weg wiederfindet hinterher, aber es braucht halt ein bisschen Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.